Kaufland tut was gegen herrenlose Einkaufswagen. Neumar muss an einem Standort Mieten erhöhen. Und 10 Jahre Ende Bergbau in Mahl.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Thomas Busch.
Hallo.
Und Patrick Kölner.
Schönen guten Tag.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, herrenlose Einkaufswagen sind vor allem in der Stadtmitte ein wirklich großes Problem. Oft stehen oder liegen sie einfach in der Gegend herum. Folgen für Kundinnen und Kunden am Mahler Stern sind, dass teilweise gar keine Einkaufswagen überhaupt zur Verfügung stehen. Kaufland hat da jetzt ein bisschen versucht gegenzusteuern und ist damit Erfolg gegen vorgegangen. Patrick, ja, was hat denn die Supermarktkette gemacht?
Ja, die haben am 31. Oktober so magnetische Sperren eingeführt. Mhm. Also wenn du jetzt mit dem Kaufland-Einkaufswagen versuchst, vom Gelände runterzufahren, ja, von dem Parkdeck oder eben aus dem Torhaus Richtung Busplatte, bleibt das Ding stehen. Okay. Das fängt an zu ruckeln, also haben viele Leute auch schon gemerkt. Und es wird dann schwierig, damit weiterzufahren, das geht nicht. Du musst den dann mühsam wieder zurückruckeln und irgendwann fährt er dann wieder.
Okay.
Dann löst sich diese Sperre wieder. Und ist natürlich doof, wenn du jetzt alles vollgepackt hast mit Fahren und dann irgendwo hinfahren willst, dann stehst du da.
Ja.
Also Kaufland hat das gemacht, weil das wirklich ja seit Jahren ein Problem war. Also wer in der Gegend war, die Kunden standen oft davor, hatten keine Einkaufswagen zum Einkauf und wenn du ein paar Melonen kaufst oder einen Kürbis oder eine Getränkekiste, die kannst du ja nicht tragen.
Nee, da schleppst du auch nicht zum Parkdeck oder sonst irgendwo hin, wo du parkst.
Ja, und das hat Kaufland jetzt, also die haben jetzt Abhilfe geschaffen und es gibt allerdings noch mehr Supermärkte im Mahler Stern. Natürlich, wir haben da noch Aldi, wir haben da den Edeka unten Richtung Krehler Platz und die haben das Problem noch. Also wir werden da jetzt zweimal gucken im November und da waren so 3-4 Einkaufswagen stand da rum. Ich habe mit dem Marktleiter gesprochen von Edeka, der sagte, ja, die haben mal angefangen 2019, da waren bis zu 500 Einkaufswagen da. Da ist nicht mehr viel von übergeblieben. Ne?
Heftig.
Die hatten auch moderne, schöne, so aus Plastik, die sie leicht gerollt haben, die sind alle verschwunden und im Moment so, die sie da haben, also das sind Einkaufswagen, die sammeln die ein. Also da sind dann Angestellte, die mal irgendwann eine Runde machen, in die Siedlung gehen und die Dinger einsammeln. Ist allerdings eine Sisyphus-Arbeit, weil die bleiben nicht lange da. Die nächsten Kunden nehmen die auch wieder mit. Ja, wer nimmt die mit, diese Sachen? Das sind diese Einkaufswagen, das sind Leute, die da in der Nähe wohnen, die wahrscheinlich kein Auto haben, die ohne Auto dahin hinlaufen, die Einkaufswagen vollpacken und dann normalerweise in die Planetensiedlung mitgenommen haben. Ja. Da standen die meisten. Also an der sogenannten Rundbebauung an der Merkurstraße, da konnte man die regelmäßig sehen seit Jahren. Und wenn man da jetzt mal gucken geht, da ist nichts mehr. Also vom Kaufland sind keine mehr da gewesen. Probleme gibt es natürlich jetzt bei dem sogenannten Pascha-Markt.
Ja.
Der ist unterhalb von Kaufland. Da haben wir vor Jahren auch mal drüber berichtet. Da waren genug Einkaufswagen da. Die sind jetzt alle weg, weil denen diese Sicherung fehlt. Also man hört auch, dass die wohl auch in die Adolf-Grimme-Straße verschwinden, dass Leute damit so kleinere Umzüge durchführen. Ist schon witzig, wenn man sich das so betrachtet, aber für die Kunden und die Läden natürlich ist das alles andere als zum Lachen, weil eigentlich ist es Diebstahl.
Ja, absolut.
Ich kann nicht so ein Ding mitnehmen, das kostet ja auch 100 Euro, 200 Euro, je nachdem und die verschwinden zu Hunderten. Ne?
Ja, und ich finde, es gibt ja schon noch genug auch günstige Alternativen. Also es gibt ja diese Trolleys, die man behalten kann. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel die Dinger kosten, aber es kann jetzt auch nicht die Welt sein, dass man wirklich die Einkaufswagen da mit in die Planetensiedlung oder sonst wohin rund um die Stadtmitte, rund um den Mahler Stern mitnimmt. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und es ist teilweise sorgen die ja auch für gefährliche Situationen. Die Gleise sind in der Nähe, die liegen auch gerne mal in den Böschungen, standen auch schon auf den Gleisen. Dann ist es wirklich überhaupt nicht mehr lustig. Ja.
Wir haben auch bei Kaufland angefragt und das haben die auch genauso beschrieben. Also das ist einmal so der Ärger, dass die Dinger weg sind, dass die Kunden sich da beschweren und auch dann die Gefahr, die davon ausgeht. Und wir haben es ja auch gehabt. Also an dem Gleis der S9 lag mal so ein Einkaufswagen auf den Gleisen. Den hat da einer hingeschoben, so als tollen Spaß.
Ja.
Ne? Also ist nicht ausgeschlossen, dass sowas auch passiert. Ne? Ein Verdacht ist auch, dass vielleicht Altmetallhändler die Dinger entgegennehmen, weil einen gewissen Wert haben die ja vielleicht auch. Also habe ich auch so gehört. Ich weiß es nicht. Also ich denke eher, dass die Leute das hauptsächlich mit nach Hause nehmen aus Bequemlichkeit. Die lassen das da stehen und fahren damit vielleicht auch nach ein paar Tagen wieder zurück. Aber bis dahin stehen die ehrlichen Kunden, die einen Einkaufswagen brauchen, dumm da.
Ja, das ist echt blöd, weil auch nur mit so einem Korb, das ist ja für viele auch zu schwer.
Ja.
Du brauchst schon, wenn du einen Großeinkauf machst, brauchst du einen Einkaufswagen.
Ja. Ne? Und ich sag mal, Kaufland ist ein großer Laden, da fahren viele Leute auch gezielt hin, wenn die da Angebotszettel haben und dann um da auch viel einzukaufen. Ne? Bei den Läden am Krälerplatz genauso, da ist das Parkdeck unten drunter oder man kann auch direkt davor parken. Das ist schon so darauf ausgerichtet, dass die Leute auch mehr einkaufen können. Dazu brauchst du einen Einkaufswagen. Ne? Und du laufst da nicht dreimal hin und her, um da die Sachen zu tragen und es geht einfach nicht. Wie das da weitergeht, muss man mal sehen. Also mir hat einer da von den Mitarbeitern erzählt, also er könnte sich vorstellen, dass sich die Geschäfte da auch mal zusammentun. Also Aldi und DM ist ja noch da und auch der Edeka, dass die vielleicht sagen, so, wir richten das ja auch ein, so eine Magnetsperre für den Krähler Platz. Das kann man sich ja teilen und auch von der Steuer absetzen mit Sicherheit und langfristig, auch wenn es ein paar tausend Euro kosten wird, langfristig haben die dann doch einen Vorteil, dass die Einkaufswagen eben ständig da sind und auch zufriedene Kunden dann haben. Ne? Weil der Edeka, man sagte schon, also das können die sich jeden Tag anhören, die Beschwerden, auch wieder kein Einkaufswagen da.
Ja, wie oft haben wir schon darüber berichtet, dass Einkaufswagen irgendwo überall stehen, wenn wir durch die Planetensiedlung oder halt rund um Maler Stern gehen, sehen wir es ja auch immer wieder, wenn wir da
auch
Rundgänge machen.
Auch da im Kaufland.
Da gab es das auch,
Da landeten die Einkaufswagen häufig da im Bachbett vom Lohmühlenbach.
Ja, stimmt. Haben wir auch darüber berichtet.
Aber da sind sie, also Kaufland ist ja sozusagen, ist ja nicht nur ein reines Maler-Stadtmitte-Problem, sondern sind ja auch in Hülz dagegen vorgegangen.
Genau, und da ist auch jetzt dann eine Magnetsperre eingerichtet worden. Also ich habe es heute noch selber ausprobiert. Also wenn man da mit dem Einkaufswagen Richtung Bach fahren will, aber durch diese Tür raus, unten aus dem Parkhaus, bleibt das Ding auch stehen. Da ist auch ein Zettel an der Tür angebracht, der weist darauf hin, aber das war da nie so ein Problem wie an der Stadt.
Nein.
Das betraf jetzt den einen Kaufland, aber in der Stadtmitte halt eigentlich jeden Laden.
Ja, Einkaufswagen
hatten, waren davon betroffen. Und mal sehen, wie sich das entwickelt. Also das Kaufland ist da mit gutem Beispiel jetzt vorangegangen. Lidl da vorne, Bergstraße ja auch, die haben das schon
eben,
länger.
Es ist ja jetzt auch keine irgendwie so super neue Technik. Das kennt man ja schon von anderen Supermarktketten, Discountern, die das halt vor allem dann am Parkplatz drin haben, wenn die einen Parkplatz haben und auch irgendwie für sich stehen.
Aber das funktioniert. Also wenn ich jetzt ehrlicher Kunde bin, ich komme mit dem Einkaufswagen zu meinem Auto, das ich da am Parkplatz abgestellt habe. Genau. Die Richtung funktioniert.
Die funktioniert, Du kannst auch von Kaufland, der Eingang ist ja oben, du kannst also am Maler Stern das ganze Parkdeck fahren, du kannst auch runterfahren mit der Rolltreppe, das geht auch. Schluss ist dann so, wenn du dann so bei Teddy um die Ecke fährst, wenn du so Richtung Bergstraße willst und sagst, ich fahre mal auch zur Merkurstraße, aber andersrum, da bleibt das Ding auch stehen.
Gut.
Ja, also das ist tatsächlich mal ein Erfolg in der Sache. Da hat Kaufland eine gute Idee gehabt und auch gut umsetzen können. Mhm. Und vielleicht schließen sich die anderen Märkte ja wirklich mal zusammen. Vielleicht ist das ja echt eine Idee, zu sagen, so hey, Kaufland macht's vor und wir ziehen jetzt alle mal wenigstens zusammen an einem Strang nach.
Insgesamt natürlich trotzdem traurig, dass sowas überhaupt
sein muss. Ja, darüber müssen wir nicht reden.
Wie kommt man darauf, also das Ding da einfach so stehen zu lassen? Ne? Und,
ist auch praktisch.
Ist praktisch so gesehen.
Ja, keine Ahnung.
Ja.
Schwierig. Können wir auch nur spekulieren. Ja. Wir machen es nicht. Ja, wenn du sonst nichts mehr zu dem Thema hast, würde ich sagen.
Nö, geht bestimmt noch weiter in der nächsten Woche.
Genau, wir berichten weiter.
Mal sehen, welcher Supermarkt sich das auch noch einfallen lässt. Genau. Und dann testen wir das gerne aus.
Wir bleiben dran. Das ist jetzt auch eine super Überleitung zum Werbeblock, denn alles über das, was wir hier berichten, unseren Podcast, Livestreams, Videos, Bildergalerien, natürlich alle Artikel zu allen Themen und natürlich auch der Lokalsport, findet ihr auf www.marler-zeitung.de oder in der MZ-Plus-App, die gibt es für iOS und Android. Da gibt es gerade in unseren Shownotes, findet ihr da einen Link, weil wir ein besonderes Angebot haben. 1 Euro für 8 Wochen. Könnt ihr über den Link in den Shownotes einfach mal euch anschauen, ausprobieren. Vielleicht ist es ja was für euch. Dann suchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik weiterhin Taschengeldjäger für unsere Standorte in Mahl und Herten. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahren, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten und das da machen, indem sie Anzeigen, Prospekte und Tageszeitungen verteilen. Da lautet die Internetadresse taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE. Da findet ihr alle Informationen und könnt euch das mal anschauen und vielleicht macht ihr das ja und werdet bald Taschengeldjäger bei uns. Ja, und unser Werbemarkt sucht weiterhin Telesales Manager für unseren Standort hier in Mahl. Da geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden im ganzen Verbreitungsgebiet. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Und genau unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle wichtigen Informationen und auch direkt ein Bewerbungsformular, wo ihr also sofort bewerben könnt. Und vielleicht können wir euch ja bald als neuen Kollegen oder neue Kollegin bei uns begrüßen. Wir würden uns sehr freuen. Die Links wie immer in den Shownotes. Ja, dann kommen wir mal zur Neumar. Das ist ja die städtische Wohnungsbaugesellschaft hier in Mahl. Die reißt zwei alte Mehrfamilienhäuser in der Straße in den Gärten ab. Zum Zeitpunkt unserer Podcastaufnahme laufen die Arbeiten auch noch. Und dort entstehen dann eben drei neue Mehrfamilienhäuser. Und dieser Wandel an dem Standort ist mit erheblich steigenden Mieten verbunden, weil Neumar ist ja schon so bekannt in Mahl für noch ziemlich günstige Mieten. Thomas, unser Immo-Experte, von wie viel auf wie viel erhöht die Neumar denn ihre Mieten da in den Gärten?
Ja, also man muss es so sagen, man vergleicht da natürlich Äpfel mit Birnen. Ne? Also man konnte da bisher für 5,50 Euro kalt wohnen. Das ist ein Preis, auf den auch viele Menschen in unserer Stadt angewiesen sind, dass es solchen Wohnraum noch gibt. Deshalb bin ich überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden, weil dieser Wohnraum wird jetzt abgeräumt, durch neue Häuser ersetzt. Ja, und da sind wir dann mal locker bei 14 Euro pro Quadratmeter. Und das ist für viele Menschen sehr viel Geld und für manche Menschen zu viel Geld. Eben. Und man fragt sich natürlich, wo bleiben die Menschen? Ne? Und vor allem man fragt sich, ist das jetzt die Zukunft? Das heißt, gibt es gesetzliche Vorgaben, die dafür sorgen, dass demnächst noch ganz viele ältere Wohnungen, die aber eben günstig sind, abgerissen werden müssen, um sozusagen noch die energetischen Vorgaben, die so vom Gesetzgeber kommen, als Vermieter überhaupt einhalten zu können.
Das war ja auch der Grund, warum die jetzt in den Gärten abgerissen wurden.
Genau, richtig? Und das war mir, und vor allen Dingen muss man noch den Hintergrund sehen, dass es immer mehr Sozialwohnungen gibt, die jetzt aus ihrer Sozialbindung entlassen werden. Das heißt, da wird es auch automatische Mieterhöhungen geben. Und ich wollte einfach mal wissen, was ist eigentlich der Trend? Wo geht die Reise hin? Womit müssen Mieter jetzt, vielleicht auch Mieter, die nicht bei der Neumar wohnen, womit müssen die in den nächsten Jahren rechnen? Weil das hat mich schon beeindruckt, von 5 auf 14 Euro.
Ja, das ist ein ziemlicher Unterschied. Ne? Ja.
Vor allen Dingen, das sind dann auch nicht mehr die gleichen Mieter, die da wohnen. Das sind dann andere Leute, ne, die sich es leisten können. Ne? Ja, ich habe da jedenfalls vor Ort jetzt mal sehr intensiv mit dem Christoph Thier gesprochen. Das ist der Geschäftsführer der Neumar. Der hat mir das einfach mal erklärt. Und er hat gesagt, ja, es ist so, es gibt auch im Bestand der Neumar, die hat ungefähr 3.550 Wohnungen im Bestand, gibt es etwa 10% an Wohnungen, die in den nächsten Jahren nicht mehr gehalten werden können. Zum Glück nur 10%. Mhm. Ne? Und die werden, also es wird also weitere Abrisse geben müssen, ne? Weil eben, ich sag mal, das sind dann zum Beispiel Häuser aus den frühen 50er Jahren. Die sind nicht gedämmt. Mhm. Da geht viel zu viel Wärme einfach verloren. Selbst wenn die jetzt, sag mal, eigentlich einen relativ günstigen fernwärmigen Anschluss haben, aber es ist einfach wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Mhm. Du kannst bei steigenden Energiekosten diese günstigen Mieten dauerhaft nicht mehr halten, zumal du ja auch noch in den Erhalt der Häuser investieren müsstest eigentlich. Ne? Und da haben die halt einfach gesagt, nee, stopp, wir machen jetzt was anderes. Wir reißen das ab und bauen neu nach neuesten Standards. Ne? Aber das ist das Ding, darum geht's. Aber es ist zum Glück so, dass die Neumar sagt, der Bereich, den wir wirklich abreißen müssen in den nächsten Jahren, ist überschaubar. Ne, das sind dann nur noch, glaube ich, kleinere Objekte. Es hat ja schon mal richtig große Projekte gegeben. Wir erinnern uns nur alle an den Abriss am Ovleider Weg. Das waren ja Hochhäuser, die weichen mussten, ne, aus ähnlichen Gründen.
In der Waldsiedlung gab es das auch mal da, an der Amselstraße da so nebenrein. Irgendwie, da haben sie es auch mal gemacht, ne? Also,
ja, aber es ist so, die Neumar hat da eine klare Strategie und das fand ich eigentlich ganz gut. Das heißt, die wollen weiter darauf achten, dass der Großteil ihres Bestandes mit Mieten so um die 6 Euro weiter unterwegs ist. Und vor allen Dingen, das finde ich auch ganz gut und das sollte eigentlich auch Vorbild für die anderen Wohnungsgenossenschaften und Gesellschaften hier in Mahl sein, die ja teilweise nicht so einen brillanten Ruf haben wie die Neumar, dass sie versucht, die Neumar auch Wohnungen, die jetzt demnächst aus der Sozialbindung fallen, wieder in die Sozialbindung reinzuführen. Das war mir total neu, dass das überhaupt möglich
ist. Das hätte ich jetzt nämlich auch nicht gedacht.
Genau. Das heißt, man muss sich da als Neumarmieter in der Regel keine Sorgen machen. Das finde ich also wirklich bemerkenswert. Es gibt Programme, da ist es möglich, sozusagen mit neuen Fördermitteln weiterhin günstige Mieten zu garantieren, auch wenn die Wohnung zunächst mal aus der sozusagen Sozialbindung herausgefallen ist, dadurch, dass die Fristen einfach abgelaufen sind. Ne? Und es geht. Und was natürlich auch gut ist, also da kann an manche andere Vermietungsgesellschaft auch von der Neuma lernen. Die Neuma ist unheimlich gut aufgestellt, wenn es darum geht, bei Neubauprojekten diese Fördermittel überhaupt zu beantragen. Denn wir haben ja in den letzten Jahren auch manches Mal erfahren müssen, dass zum Beispiel geplanter, geförderter Wohnungsbau nicht geklappt hat.
Ja.
Das ist ja wichtig, weil wenn es klappt, habe ich auch in einem Neubau eine Miete um 6,50 Euro, also günstig. So, wenn ich jetzt aber keine Förderung bekomme, muss ich als Investor ganz anders kalkulieren. Da lande ich ganz schnell bei 13, 14, 15 Euro. Mhm. Und da sind viele Menschen hier in Mal, für die ist das dann plötzlich keine Wohnung mehr, weil das können die sich nicht leisten. Man muss sich mal überlegen, 15 Euro kalt, das sind bei, ja, was kann ich jetzt mal rechnen, bei 100 Quadratmeter sind es 1.500 Euro, also bei 500 Quadratmeter 750, bei 50 Quadratmeter 750 Euro. Da kommt ja noch was oben drauf.
Eben, ist ja nur die Kaltmiete
dann. Ist ja nur die Kaltmiete und das ist schon heftig. Ne? Ja. Deshalb ist es wichtig zu sanieren, wichtig aber auch möglichst alt, viel von dem alten Bestand dauerhaft zu halten, möglichst neue Wohnungen sozialverträglich zu bauen und eben bestehende Sozialwohnungen dauerhaft dann auch in der Sozialbindung zu halten. Ja. Und das ist so der Weg, den die Neuma gehen will. Das fand ich total beeindruckend. Mhm. Das heißt also, man muss sich da jetzt wirklich als Neuma-Mieter erstmal nicht die Sorge machen, dass man da plötzlich auch da steht, dass man sozusagen aus der Wohnung heraus komplimentiert wird und dann, wenn man bleiben will, sich erst woanders eingewöhnen muss und dann zwei Jahre später plötzlich das Dreifache zahlen.
Ja.
Ne? Das ist, ja, aber der Trend geht dahin. Wir haben ja in den letzten Jahren ganz oft von Menschen gehört, die total sauer sind, weil die Energiepreise steigen, weil die Anforderungen, die energetischen Anforderungen an Wohnungen steigen. Das heißt, Investoren, Vermieter müssen investieren und nehmen danach eben ganz andere Mieten, auch weil sie es dürfen.
Ja.
Na, und das ist ein gesellschaftliches Problem.
Absolut.
Also, und von daher fand ich das einfach mal wichtig. Ich meine, ich fand es auch spannend, einfach mal zu sehen, wie so Wohnhäuser abgerissen werden. Habe ich noch nie live und in Farbe erlebt.
Waren wir nicht damals am, war das Ahornweg oder?
Ahornweg.
Ja, genau.
Das waren doch auch Wohnhäuser, da waren wir doch zusammen.
Ja, stimmt, das waren die alten Zechenhäuser. Ne? Das waren Zechenhäuser von AV, die wurden, glaube ich, so um 1910 gebaut. Hm? Und die direkt an der Römerstraße standen,
wurden
als erste abgerissen. Ne?
Ja, und auch ein paar waren dahinter, dabei. Ne? Ich glaube sogar live.
Ja, genau, das war spannend.
Ja, da hat vorher die Feuerwehr so Übungen machen können oder so. Das war ja teilweise schon leergeräumt. Da haben noch drei Leute haben da noch ausgehalten. Und also wir kommen ja auch viel rum. Also ich bin ja auch viel in Wohnungen, wo ich denke, naja, die hat schon eine Sanierung nötig.
Ja.
Aber wenn die hier saniert wird, dann wird es teuer. Das muss am Ende muss er sich ja rechnen. Klar. Auch für einen Vermieter oder für einen Eigentümer, der muss ja dann Geld da irgendwie wiederkriegen, sonst würde er es ja nicht machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Problem, weil die solche Sanierung auch, weil das alles viel zu teuer geworden ist.
Ja.
Das rechnet sich ja nicht mehr. Wenn ich so wie in dem Fall jetzt in den Gärten, dann ist der Abriss wahrscheinlich effektiver als
komplett zu sanieren.
Ne?
Ja, ich hatte ja letztens auch mal eine Geschichte gemacht, das war von der Gartenstraße in Hüls Nord. Da ging es auch darum, dass eben die Viva West war das, genau, eben diese Immobilien sanieren will. Aber klar, Sanierung bedeutet eben auch, die Mieten steigen deutlich. Und die Menschen, die dort gewohnt haben, waren in großer Sorge, haben versucht, diese Sanierung auch zu verhindern, zumindest in Teilen zu verhindern, sodass die Mieten noch bezahlbar bleiben. Ne? Und das sind echte gesellschaftliche Konflikte.
Absolut.
Ne? Auf der einen Seite musst du als Vermieter mit der Zeit gehen, ne? Also Dämmwerte einhalten, am besten, ich sag mal, eine Wärmepumpe und keine Gasheizung mehr. Ne? Aber das müssen eben alle mitgehen und wenn zum Schluss die Kosten einfach auf die Miete abgeladen werden, dann wird es dann auch teilweise sozial ungerecht.
Absolut.
Das muss man auch sehen.
Ne? Ja, wie du sagst, also von 5,50 Euro nehmen wir eine 100 Quadratmeter Wohnung, die steigt von 550 Euro dann auf 1.400 kalt, dann Heizkosten drauf, dann bist du bei 2.000
Strom,
Euro GEZ, weiß ich, Netflix, was man noch alle so braucht, dann bist du bei 2.000 Euro nur für Wohnen. Also dann, wenn da vorher ein kleiner Rentner drin gewohnt hat, das geht nicht. Wo soll der hin?
Ja, das ist richtig. Du hast gerade schon mal die Förderschöpfer angesprochen und auch, dass es Probleme teilweise gab in Mal. Da ging es ja darum, wenn ich mich richtig erinnere, dass die leer waren und dass wir deswegen oder dass Mal deswegen keine Förderung mehr bekommen hat. Genau. Wie sieht Christoph Thier das Problem, dass das in Zukunft auch weiter eine Rolle spielen könnte?
Also klar, ich meine, wichtig ist natürlich immer, dass diese Gelder kommen vom Land, dass das Land diese Töpfe weiter befüllt. Es ist aber auch so, wenn solche Projekte nicht klappen, das heißt, wenn Fördermittel nicht bewilligt werden, liegt es zumindest manchmal auch daran, dass eben der Investor nicht diese Erfahrung hat, diesen Papierkrieg, sag ich jetzt mal, mit dem Bürokratiemonster dann auszutragen. Ne? Du musst schon Erfahrung haben mit diesen ganzen Förderinstrumenten. Du musst es können, du musst wissen, welche Behörde muss ich wann anschreiben, welche Unterlagen muss ich einreichen, welches Gesamtkonzept habe ich, wie sieht die Finanzierung aus? Und da ist die Neuma ganz gut aufgestellt. Okay. Die haben da eben die Fachleute, die seit Jahren eben gefördert Wohnungen bauen, die machen das. Wobei man aber sagen muss, auch die Neuma ist mal ein paar Jahre aus dem geförderten Wohnungsbau ausgestiegen, weil es einfach zu kompliziert wurde.
Ja, also, Bürokratie in Deutschland mal
Ne? Und darum geht es natürlich auch, wenn Bürokratieabbau ist immer so ein Schlagwort. Ne? Das wird immer so mal schnell so in den Raum geworfen. Aber da sieht man es wirklich. Also zum Beispiel im Baugebiet an der Lange Hegge ist zum Beispiel geförderter Wohnungsbau gescheitert. Wäre eigentlich total wichtig gewesen, zumal das ja in Mal auch eine politische Vorgabe ist, dass eigentlich der Rat sagt, wir wollen immer, wenn wir neu bauen, ein neues Baugebiet, wir wollen immer einen prozentualen Anteil, ich glaube, der liegt so bei 20% der Wohneinheiten geförderter Wohnungsbau. Nur es muss dann aber auch klappen.
Ja, klar.
Und an der Lange Hegge hat es zum Beispiel eben nicht geklappt. Ne? Das lag daran, dass einerseits Fördertöpfe leer war, aber vielleicht auch daran, dass den Investoren einfach die Erfahrung im Umgang mit den Bewilligungsbehörden fehlte. Ne? Und dann vielleicht auch mal der Geduldsfaden reißt, weil, das habe ich auch gelernt, geförderter Wohnungsbau ist nicht nur komplizierter, er ist finanziell auch schwieriger zu stemmen. Das heißt, wenn ich von vornherein sage, ich plane mit Mieten um 14, 15 Euro, kann ich frei finanzieren, bleibe ich als Investor mein eigener Herr, kann eigene Entscheidungen treffen. Und das ist für jemanden, der so baut, eigentlich viel überschaubarer als für jemanden, der sich auf diese Gefechte dann mit den Behörden einlässt. Das muss man können.
Ich glaube, ein ähnlicher Fall, der war auch der Ahornweg. Da war, glaube ich, war es nicht auch Viva West, die da
Viva West ist Ahornweg gewesen.
Die haben es abgerissen, wollten dann auch bauen, da sollten neue Siedlungen entstehen. Und wenn man da jetzt heute vorbeifährt nach dem Abriss, der ist ja schon ein bisschen länger her, da sind grüne Wiesen entstanden und mehr nicht.
Das hatte aber auch andere Gründe. Da ging es zumindest auch darum, dass die Stadt wohl ein sehr, ich sag mal, anspruchsvolles städtebauliches Konzept da umgesetzt sehen wollte. Und die Viva West wollte halt, ich sag mal, einfach effektiv Wohnraum schaffen. Ne? Und jetzt nicht unbedingt jetzt zur Verschönerung des Stadtbildes beitragen. Und da sind zwei unterschiedliche Vorstellungen aufeinander geprallt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass da im Augenblick gar nichts passiert. Ne? Ich meine, klar, es ist ein sehr innenstadtnaher Raum. Da achtet man, wenn man als Stadtplaner unterwegs ist, natürlich schon darauf, dass es da ein Gesamtkonzept gibt, was die Stadt Hüls, den Ortsteil auch attraktiv macht. Aber dann hat die Viva West wohl gesagt, dann nicht. Ne? Und das ist eben jetzt das Ergebnis. Ne? Ja. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ein paar tausend Quadratmeter Acker jetzt. Dann, ne?
Ich würde sagen, haben wir noch was zu dem Thema? Oder?
Denk schon nicht, ne? Wir jetzt alles
gemacht. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Weil Ahornweg ist mit den alten Zechengebäuden ja auch schon so ein ganz guter Übergang zu unserem dritten Thema. Denn am 18. Dezember 2015 fuhr die letzte Schicht auf Auguste Victoria ein. Damit endete die Bergbaugeschichte nicht nur in Mal und natürlich auch eine Ära damit, sondern im ganzen Kreis Recklinghausen. Und wir haben uns das zum Anlass genommen, eine besondere Serie zu starten. Thomas, du bist nicht nur Immobilienexperte, ich finde, du bist auch unser Bergbauexperte hier im Team. Was haben wir so grob alles für diese Serie geplant? Du hast ja schon einiges produziert.
Ja, also wir wollen natürlich erstmal zurückschauen, was war. Und ich muss sagen, ich bin ja hier in Mal aufgewachsen. Mein Vater war Bergmann, mein Großvater war Bergmann, immer auf AV. Aber ich habe hier in den letzten Wochen unheimlich viel gelernt über den Typ, den es hier mal gab. Also auch, dass es ja eben nicht nur AV gab, sondern es gab ja auch über viele Jahrzehnte die Zeche Brasser,
ja,
das man nicht vergessen. Ne, das ist eine Zeche, die ist schon relativ früh verschwunden, wurde 72 stillgelegt. Ich als Lenkerbäcker Junge, ich war damals schon 9 Jahre alt, aber ich habe die nicht mehr gesehen. Mhm. Ne? Ich habe halt am anderen Ende von Mahl gewohnt sozusagen, bis nach Brassert bin ich nie gekommen. Ne? Aber das hat natürlich auch dort viele Menschen geprägt. Ja, der Bergbau ist verschwunden, etwas, was über viele Jahrzehnte überhaupt diese Stadt erstmal möglich
ja, gemacht hat. Ja, ohne den Bergbau wird es ne? Mahl doch in der Form gar nicht
genau,
geben.
Genau, das war ja früher war Mahl, das waren ein paar Häuser um St. Georg rum und noch 20 Bauernhöfe mhm. und Kötter, die so auf die Fläche verteilt waren. Ne? Und das war's. Und das hat sich durch die Industrialisierung und die begann mit AV,
ja.
ne? so um 1900 herum, ne, wurden hier die ersten Mutungsbohrungen durchgeführt. Das heißt, man hat nach Kohle gesucht, mhm. ist dann irgendwann fündig geworden. Und dann ging es los, dann kamen die Investoren, die sogenannten Gewerken, die haben dann hier Grubenfelder gekauft, haben die unter sich aufgeteilt. Ne? Das, was heute eine Aktie ist, war früher die Kuxe. Mhm. So wurde investiert, so ist hier zunächst mal AV 1-2 entstanden. Ich glaube, Förderung wurde hier 1907, wenn ich das richtig weiß, aufgenommen. Ja, und das ist schon etwas, wo man zurückblicken kann.
Absolut.
Weil, das war Arbeit und Brot für Tausende von Menschen. Ja. Also um nur mal eine beeindruckende Zahl zu nennen. Der Höhepunkt war 1962. Da haben auf AV, nur auf AV, 11.000 Mitarbeiter Boah. Gearbeitet. Das mhm. war der Höhepunkt. Damals, als alles noch lief, mit Erzschacht, mit Kokerei und. Und da blicken wir zurück, wir blicken aber natürlich auch nach vorne.
Ja.
Wir schauen mal, was ist denn aus diesen Bergbauflächen geworden. Da ist natürlich ein wichtiges Thema Gate Ruhr, ja. ne? die Weiterentwicklung zum Industriestandort. Wir machen aber auch die menschlichen Themen, das, was vielen Menschen heute noch naheliegt. Wenn man heute in unsere, oder man muss sagen, wenn man in den letzten Tagen
genau.
so in die Zeitung schaut, haben wir zum Beispiel die wunderschöne Geschichte vom Ehepaar Jost und Heike Riediger.
Genau.
Dass er war Bergmann, sie eben Bergmannsfrau und beide eben mit dem Pütt verwachsen.
Ja.
Und das ist eben eine Geschichte, die könnte man wahrscheinlich 1000- und 10.000-fach in Mahl ja. und Umgebung erzählen. Bergmann, das war kein Beruf wie jeder andere.
Absolut.
Das ist einfach so. Ne? Und da entsteht eine Verbundenheit, da entsteht eine Gemeinschaft. Kumpel ist kein leerer Begriff.
Nein.
Und darum soll es natürlich auch gehen. Ne? Also um das, was das, dieses menschliche Zusammensein, das, was eben diese Stadt und auch ja, die Menschen hier geprägt hat. Darauf wollen wir schauen. Wir haben, glaube ich, ungefähr 15 Teile, die wir mal so anvisiert haben.
Ja, Minimum.
Wir haben wunderbare Bildergalerien.
Oh,
also,
ja.
Da haben wir ganz viel Hilfe bekommen von Boris Alef. Das
ja.
ist hier ein Marler Bergbauexperten. Der besitzt tausende historische Fotos. Der hat uns viele einfach mal zur Verfügung gestellt, nach dem Motto, guckt da mal rein, ihr dürft die veröffentlichen. Und dann kann man in Bildern die Marler Bergbaugeschichte
ja,
sehen.
Wirklich, das wird richtig schön.
Von, ich glaube, das älteste Bild ist von 1902,
wow.
als in Hülst sozusagen für das Abteufen des Schachts die ersten Bretterbuden, das waren ja damals mehr so Brettertürme, errichtet wurden für die Abteufarbeiten ne, an Schacht 1 oder Schacht 2 war es, glaube ich. Schacht 2 wurde zuerst gebaut. Und das sind natürlich tolle Bilder, das begeistert. Ne?
Ja.
Also Bilder aus der Frühzeit des Bergbaus. Also was mich zum Beispiel begeistert hat, ist diese alte Dampfmaschine, die Salzscheiben angetrieben hat, also die Körbe rauf und runter geholt hat. Ne? Eine Dampfmaschine. Und wir haben das heute sogar noch. Das steht noch in Hülz. Ne?
Ja.
Das ist also wirklich toll. Und ja, ich weiß gar nicht, ne, wo ich da anfange und wo ich da enden soll. Wir wollen jedenfalls eine ganze Menge machen.
Genau, wir werden auch porträtieren Leute, die mit Bergbau zu tun haben. Nicht nur ehemalige Bergleute wie Jost Riediger, sondern Herrn Ahles werden wir porträtieren. Natürlich auch Robert Buris, der ja auch bei uns schon mal zu Gast war im Podcast, der ja für die Rückbauarbeiten auf AV37 zuständig ist. Wie ich habe auch schon zusammengeschnitten ein Video, wie sich sozusagen AV37 so über die Zeiten des Rückbaus, jetzt nicht von Anfang an, aber so seit 23 hätte ich gesagt, Ende 23, wie sich das Gelände verändert hat. Wir waren ja öfter auf dem Förderturm, der ja jetzt leider nicht mehr steht.
Ja.
Ja, also es wird wirklich in allen möglichen, wir werden natürlich auch rund um den 18. Dezember ganz viel berichten, nicht nur in der Mahler Zeitung, sondern auch in der Härtener Zeitung, Härtener Allgemein, weil in Härten ist die Zechenschließung jetzt auch 25 Jahre her. Also auch da eine Art Jubiläum, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben extra sogar eine eigene Seite, und zwar ist das Bergbau im Kreis Recklinghausen. Da werden alle Geschichten, auch aus den anderen Städten hier im Kreis, die sozusagen mit Bergbau zusammenhängen, da veröffentlicht werden. Also da würde ich auf alle Fälle mal vorbeischauen, alle, die sich für Bergbau interessieren. Und da werden wir ganz viele tolle Sachen machen. Es wird sicher auch noch Podcasts geben. Und ja, da werden wir jetzt ganz viel Arbeit im Dezember reinstecken und haben auch schon reingesteckt. Und können da wahrscheinlich sogar bis ins neue Jahr, so viel wie wir haben, von berichten. Das wird richtig toll.
An einer Stelle wollen wir dann auch zeigen, wo der Bergbau heute noch zu sehen
ist. Genau, da kümmerst du dich drum.
Habe ich mir schon so ein paar Sachen angeguckt. Also es gibt Pommesbuden, die so gestaltet sind. Es gibt Geschäfte in Hüls, wo man denkt, ach guck mal, ja, da ist doch auch der Bergbau irgendwie vertreten. Wir haben mal die Bergmanns Ampeln in der Stadt versteckt.
Wir haben ja auch ein, zwei Stellen die Scheiben.
Genau, die Salzscheiben, ne? Also es gibt viele Hinweise darauf, dass mal eine Bergbaustadt ist. Also wenn jemand jetzt, sagen wir mal, aus Bayern hier hinkommt und damit nichts am Hut hat, der wundert sich vielleicht, was sind das hier für große Räder oder so, dann kann man dann erklären, was
es
ist.
Ich höre das auch immer ganz oft, wenn Leute irgendwie von außerhalb vom Ruhrgebiet hier hinkommen und dann uns besuchen und dann kommt immer dieser Satz, boah, ist das grün hier.
Ja.
Und ich denke mir jedes Mal so, ja, die Zechenkultur ist jetzt alt, auch 2018 ist letzte Schicht Haniel im Bottrop gewesen. Das ist jetzt schon alles her und allein die Halden sind ja auch ein Zeichen, die hier der Bergbau wahrscheinlich für immer hinterlassen wird und die sind grün. Also der Bergbau hat dieser Region unfassbar viel gegeben und ohne den Bergbau würde es diese Region in dieser Form, egal welche Stadt man jetzt hier im Ruhrgebiet nimmt, gar nicht geben.
Ja, nicht vergessen wollen wir für mal natürlich auch den Chemiepark, der auch noch
entscheidend ist. Ja, natürlich, aber der hat dieses Jahr keinen, sehr gut, 10 Jahre sind kein Jubiläum, aber
sind so diese zwei Pfeiler, auf denen die Stadt gewachsen ist.
Genau.
Ne? Und der eine ist weggebrochen und das hat man auch gemerkt, muss man sagen. Also
absolut.
Also 10.000, 11.000 Leute nur auf AV, die dann teilweise ja berufslos geworden sind, das hat auch die Stadt geprägt. Also viele Geschäfte, Kneipen, alles ist verschwunden, Kinos in Hüls, das war früher ja das blühende Leben, das sieht ja heute teilweise anders aus.
Absolut,
wenn ich so
das stimmt.
Lipper Weg, denke, wo so viele Leerstände sind, das waren früher alles Geschäfte, wo Bergleute mal ihre Brötchen gekauft haben oder mal eine Flasche Bier auch. Ne? Das ist alles weggebrochen. Ne?
Das stimmt.
Ja. Zumal eben, als das losging, als die ersten Schachtanlagen schließen mussten, ja häufig noch keine wirklichen Nachfolgekonzepte da waren. Ne? Also zum Beispiel das Gelände der Zeche Brassard, ja gut, wir haben einerseits einen Gewerbepark, aber andererseits auch einen Freizeitpark. Ja. Wenn man da, ich sag mal, in den 70er Jahren schon vielleicht mal anders dran gegangen wäre, hätte man da auch neue Arbeitsplätze schaffen können in anderer Zahl.
Aber wenigstens ist da was passiert, wie zum Beispiel auf AV12 in Hüls, dass er wirklich vor sich hin vergammelt, was ja wirklich allen Bergbauinteressierten so ein bisschen das Herz zerbricht. Wir waren ja da.
Das ist so ein bisschen konfus gelaufen. Ich meine, teilweise hat man neue Sachen angefangen vom Supermarkt übers Autohaus bis zum Fitnessstudio.
Ja, das stimmt.
Aber es fehlt eigentlich da ein Gesamtkonzept.
Ja.
Ne? Und man hat noch so viele alte Bergwerksgebäude, die da stehen. Die haben jetzt einen neuen Besitzer teilweise, aber es gibt eigentlich wirklich kein Konzept. Da muss man wirklich froh sein, dass es wenigstens und dass es wirklich gut dieses Projekt AV37 gibt, Gate Ruhr, wo jetzt ja Thalia schon da ist, wo neue Arbeitsplätze entstehen werden, ne, wo der Rückbau der Schachtanlage wirklich dazu führt, dass nicht einfach etwas weg ist, sondern dass etwas Neues entsteht. Ne.
Ganz genau.
Aber was du sagst mit dem Grün, ne, also da muss ich schon mal sagen, das war früher aber echt anders.
Ne? Ja, also, das ist mir ja klar, aber wenn sich das heutzutage Leute immer noch sagen, erwartet hier jetzt immer noch die graue Industrielandschaft. Das ist ja längst nicht mehr das Ruhrgebiet.
Nein, in Mahl ist lange her. Also richtig grau war es hier, als die Kokerei auf AV12.
Das glaube ich. Ne?
Also das habe ich ich habe da keine Kindheitserinnerung mehr dran. Die wurde 66 stillgelegt, da war ich 3. Ne? Aber meine Mutter hat mir das erzählt. Also wenn bei Westwind war es dann in Lenkerbeck und Sinsen wirklich schwierig und auch in Teilen von Hüls Wäsche aufzuhängen.
Das glaube ich.
Wenn da die Koksofenbatterien sich öffneten und dann diese unendlichen Ruß und Rauchwolken da rauskamen. Ne? Aber das ist lange her. Ne?
Ja. Es wurde dafür auch viel mehr mit Kohle geheizt. So, wenn ich so die Heierhofstraße rauf und runter, so diese ganzen Siedlungen da hinten Römerstraße, da die Siedlung dahinter Triftstraße oder so, da wurde Kohle noch so auch als Heizmittel verwendet. Ne?
Also, ja klar, also wir auch. Selber noch, also, wir haben ja in der Bergmannswohnung gewohnt an der Burg. Ne? Das war damals von der Treuhandstelle, also gehörte dem Pütt mehr oder weniger. Wir haben nur mit Kohle geheizt. Mhm. Bis zum Schluss nur mit Kohle. Wir hatten weder Gas noch Fernwärme noch sonst irgendwas. Ja. Da kam der Deputat Kohlenhändler, ne, und hat uns da einmal weiß ich nicht, eine Tonne oder ich habe keine Vorstellung mal, wie viel Gewicht das waren, 1,5 Tonnen Kohle vors Haus geknallt und das mussten wir dann irgendwie dann in den Keller geschaufelt kriegen. Ja. Da gab es auch noch kein Transportband, so wie das ja heute teilweise ist. So der letzte Kohlenhändler, der noch durch Brassard fährt, der hat ja so ein schönes Transportband. Da musste damals ordentlich geschaufelt werden. Mhm. Einer oben, einer unten, ne, dass man da im Keller da nicht auch noch eine Staubwolke produzierte. Ja. Das waren schon echt, war schon anders. Ne? Ja.
Also, das glaube ich.
Gar nicht so lange her. Ich weiß es auch noch. Also meine Oma, die hatte an der Heihoffstraße in der Küche, wenn da gekocht werden musste, da war so ein alter Ofen drin. Oben wurden dann so die Ringe rausgenommen.
Genau.
Papier rein, eine alte Zeitung, Holzstäbe drauf und dann am Ende kam Kohle drauf. Das war der Ofen, so wurde da gekocht. Mhm. Und wie war das denn im Sommer, wenn da irgendwie 30 Grad in der Bude waren oder so? Ja, dann hast du so gekocht und Mikrowelle gab es nicht oder so. Dann war der Laden erstmal warm.
Und die Holzstäbe, die kamen ja nicht irgendwo her, die wurden nicht im Supermarkt gekauft, die kamen auch vom Pütt. Das war das Stempelholz. Ja. Ne? Da haben die Bergleute immer gesehen, dass sie ein bisschen Stempelholz mit nach Hause gekriegt haben. Ne? Teilweise hart am Rand der Realität. Ne? Mhm. Aber das war dann das Anmachholz für die Kohleöfen. Ja, ja, genau.
Ja, ihr merkt, Bergbau beschäftigt viele Mitglieder, viele Leute in Mahl, aber auch viele Mitglieder dieser Redaktion.
Ja, unbedingt.
Aber ich glaube, da könnten wir echt noch ewig drüber reden. Aber ich würde sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende, wenn das für euch okay ist.
Ja, schade.
Ja, wir werden ja noch viel über Bergbau berichten, also und viel auch sprechen. Von daher, da könnt ihr euch auch wirklich auf vieles freuen. Aber wir kommen jetzt noch zu den Wochenendtipps, denn es bleibt natürlich weihnachtlich. Wir haben das zweite Adventswochenende, das wird sich jetzt bis Weihnachten auch nicht mehr ändern. Wenn los geht es, also ich habe jetzt mir 4 Tipps mal rausgesucht, stellvertretend. Alle anderen Wochenendveranstaltungen findet ihr wie immer in unserer Übersicht auf unserer Webseite und in der App. Da könnt ihr euch danach gucken, was sonst noch so ansteht. Aber ich glaube, ich habe auch die 4 größten rausgesucht. Und zwar steht am Samstag der 76. Höser Nikolausumzug an. Auch schon krass, wie lange der jetzt schon besteht. Stand ja auch lange auf der Kippe, hast du, Patrick, ja auch drüber berichtet. Aber er findet statt. Los geht es wie immer um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz in Hüls. Der Nikolaus und 4 Märchenwagen fahren traditionell mit. Es gibt das erste Mal eine neue Route, auch die findet ihr online bei uns oder habt sie schon in der Zeitung gelesen. Der Endpunkt ist dieses Mal der Winterzauber im Klinikpark an der Paracelsus-Klinik und dort verteilen dann der Nikolaus und seine Engel noch Stutenkerle an die Kinder. Genau, Winterzauber ist ein gutes Stichwort. Er war letztes Jahr ja an der Hotel Lohe Mühle, zieht dieses Jahr das erste Mal in den Klinikpark an der Paracelsus-Klinik um. Offiziell eröffnet wird das Ganze am Samstag um 17 Uhr. Der ganze Markt öffnet aber schon um 14 Uhr und ist am 2. und 3. Adventswochenende jeweils von 14 bis 20 Uhr, also immer Samstag und Sonntag geöffnet. Die Gastronomie bleibt sogar bis 21 Uhr offen an den 4 Tagen. Da erwarten Besucherinnen und Besucher Kunsthandwerk, Live-Musik, Clownerie, kleine Shows, also auch ganz viel Programm.
Und raten Sie mal, wo Sie das im Livestream sehen können.
Ja, da hätte ich jetzt gleich auch noch gesagt. Genau, wir sind Samstag natürlich live beim Nikolausumzug und auch auf dem Winterzauber. Der Nikolaus sollte, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, so gegen 17 Uhr am Winterzauber dann eintreffen, fährt dann noch weiter zum Hot Hülsberg. Aber der erste große, oder eigentlich der große Endpunkt ist der Winterzauber da im Klinikpark. Genau, dann ist am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr noch ein Winterzauber, und zwar der Sinsener Winter. Der ist rund um das Ehrenmal an der Schulstraße, wie immer. Auch da gibt es Kunsthandwerk, Bastelaktionen für Kinder, Weihnachtssingen und auch da kommt der Nikolaus. Natürlich passend zum ganzen Nikolaustag. Dieses Mal ist nämlich auch der Nikolausumzug mal am Nikolaustag, weil das mit dem Tag passt, mit dem Samstag. Der Nikolaus am Sinsen ist um 16.30 Uhr auf dem Winterzauber. Und dann noch eine große Empfehlung am Sonntag. Da ist nämlich wieder die Lichterfahrt der Mahler Landjugend. Da fahren wieder ganz viele weihnachtlich geschmückte Trecker durch die Stadt. Der startet um 17 Uhr am Raiffeisenmarkt in Polsum. Die Landjugend hatte mich nochmal gebeten zu erwähnen, dass bitte niemand zum Raiffeisenmarkt selber kommen soll, weil die Trecker werden da aufgestellt. Das muss erstmal alles geklärt werden, wer wo steht. Es muss angemeldet werden, also die Fahrer müssen sich bei der Landjugend melden. Deswegen ist es da einfach zu gefährlich. Wer sich die Trecker angucken möchte, soll zum Flugplatz Lohe Mühle kommen. Da endet nämlich die Lichterfahrt, da werden die wieder in eine Formation aufgestellt und da wird sicher genug Zeit geben, dass man sich die Trecker auch nochmal vom Nahen anguckt. Die Trecker fahren übrigens vom Polsum über Altmahl, Brassard, die Stadtmitte, Drewa, Hüls und Lenkerberg eben zum Flugplatz. Genau, endet die Lichterfahrt, wann die genau da sein werden, kann man nie genau sagen, aber das kriegen sie mit, denn auch da berichten wir live. Wir haben es wieder geschafft, dass ich darf mitfahren, auf einem Planwagen wahrscheinlich, das ist der Einzige, der mitfahren darf. Und dann schalte ich immer wieder zu meinen Kolleginnen an die Strecke, das sind Vivian Kaspers und Marie von Kampen. Und da machen wir eine schöne Live-Schaltung und eine schöne kleine Live-Sendung und nehmen sie mit auf die Lichterfahrt in Mal dieses Jahr. Auch da freuen wir uns sehr viel. Es wird sehr viel live berichtet dieses Wochenende, Patrick, wir beide, ne?
Freuen wir uns wie verrückt.
Absolut. Genau, und damit entlassen wir euch ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr uns Anregungen, Ankündigungen, Themenideen und so weiter hinschicken. Ihr findet uns natürlich auch auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr als Zuhörer oder Zuhörerin noch ein Abo auf unserer Webseite da lassen würdet, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Thomas.
Gerne.
Danke, Patrick.
Glück auf.
Ja, passend. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.